Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo.
Delete.
Ignore.
Delete.
So hört sich die Arbeit von sogenannten Content-Moderatoren an. Menschen, die im Auftrag von Facebook und Co. täglich Tausende von Fotos nach Gewaltdarstellungen und Pornografie abchecken und den Müll der sozialen Medien entsorgen müssen. Der hochgelobte Dokumentarfilm The Cleaners, der hat genau diesen belastenden und katastrophal bezahlten Job beleuchtet. Jetzt gibt es auch ein Computerspiel, in dem man in die Rolle eines Content-Moderators schlüpfen kann. Nur eins unserer Themen. Sean Sherman ist Native American, Spitzenkoch und gerade vom Times Magazine zu einem der 100 einflussreichsten Menschen der Welt gekürt worden. Sherman gehört zum Stamm der Oglala Lakota Sioux, den Sioux, wie sie eingedeutscht ja bei uns heißen, sein hübsch doppeldeutiger Spitzname, deshalb auch der Sioux-Chef. Denn Sherman ist einer der größten Förderer der zwischendurch fast vergessenen indigenen Küche. Jetzt am Wochenende kommt der Sous-Chef zum ersten Mal nach Berlin, nicht zu irgendeinem Gourmetfest, sondern ins Berliner Haus der Kulturen der Welt. Dort stellt er sein neues Kochbuch vor und bereitet ein typisch indigenes Menü zu und er macht klar, wie sehr Essen mit Kultur und Politik zusammenhängt. Schon jetzt ist er unser Gast hier im Kompressor. So nice to talk to you, Sean Sherman.
Thank you so much for having me.
Sie sind in einem Reservat in den USA aufgewachsen. Wie muss man sich den Alltag dort vorstellen, auch gerade wenn es ums Essen geht?
So growing up on Pine Ridge Reservation in South Dakota, we had a very large amount of open land spaces. We were on the Great Plains, we were near the Black Hills.
Nun, ich bin ja in diesem Reservat in Süd-Dakota aufgewachsen. Das Schöne daran war, wir waren ganz viel draußen, wir hatten ganz viel Platz, die Badlands waren in der Nähe. Man muss sich das fast wie so eine halbe Wüstenlandschaft teilweise vorstellen, als ich dort in den 1970er und 1980er Jahren aufgewachsen bin. Aber wir hatten nicht viel Ahnung von unserer eigenen Kultur, gerade was das Essen angeht, unser eigenes Indigenes. Gegenes Essen. Wir bekamen hauptsächlich von der Regierung gestelltes Essen. Das bedeutete viel Mehl und sehr viel Konserven, also Früchte in Konserven, Fleisch in Konserven. Also es hatte sehr viel mit amerikanischem Essen zu tun, sehr viel damit, wie man uns immer versucht hat, auch eben zu assimilieren. Und man kann einfach sagen, das war sehr ungesund, dieses Essen. Und viele sind auch krank geworden, weil sie sich an dieses Essen nicht gewöhnen konnten. Und da, wo es dieses Essen eben noch heute gibt, gibt es nach wie vor große Gesundheitsprobleme. Wir haben gejagt. Ich habe von klein auf an gejagt, also dann gab es dann auch mal Fasane oder andere Tiere. Aber wie gesagt, mit frischem Essen war es sehr, sehr schwer. Ab und zu haben wir natürlich auch mal so wilde Sachen so gepflückt. Aber im Großen und Ganzen war das eine sehr ungesunde Art und Weise aufzuwachsen.
But most of it was various American assimilated foods that we grew up with.
Schauen, schauen, wenn Sie Lebensmittel vor allem staatlich zur Verfügung gestellt bekommen haben, wie haben Sie dann von diesen traditionellen Zubereitungsweisen und auch überhaupt Lebensmitteln erfahren? Also wie haben Sie sich dieses Wissen dann wieder angeeignet?
So when I realized this complete absence out there of having no native restaurants, very little information, there was no very few cookbooks even on the topic.
Natürlich wurde mir irgendwann die Abwesenheit indigener Restaurants bewusst, auch dass es quasi überhaupt keine Kochbücher gab. Und ich habe dann eben angefangen, mich erst einmal zu informieren, erst mal herauszufinden, welche Beziehung eigentlich meine Vorfahren zur Natur auch zum Essen hatten. Ich habe versucht, mit den Älteren zu sprechen und habe dabei eben herausgefunden, dass wir uns viel Essen einfach aus der Natur besorgt haben. Es gab wilde Kartoffeln, es gab sogar wilden Knoblauch, viele Gräser. Natürlich haben wir gejagt, natürlich spielte Fisch eine Rolle oder eben Wild. Und das hat eine Weile gedauert, mich da auch in meiner eigenen Familie erstmal herumzufragen, mit den Älteren zu reden. Und unser Ziel ist ja nun auch nicht irgendwie eine Art Museumsküche herzustellen. Was war 1491? Wir sind ja nicht mit der Vergangenheit verheiratet, sondern wir versuchen zu schauen, was können wir heute tun, mit welchen Mitteln, wie kann man Essen zubereiten, wie kann man Essen dafür sorgen, dass es frisch bleibt. Und uns geht es dabei, eben diese indigenen Kochtraditionen für die Zukunft zu bewahren.
So that's basically the work that we do, is just identifying what's possible for indigenous foods in today's world.
Nun ist diese Küche ja nicht nur eben kulturell und vielleicht auch politisch interessant, sie ist auch ungemein gesund. Warum eigentlich?
Yeah, our philosophy around indigenous foods that we still utilize today was basically trying to showcase what our true.
Ja, also uns geht es ja darum, auch zu schauen, dass da eine ganze Philosophie dahinter steckt, auch eine ganze Kultur- und Essensphilosophie. Und das hat ja auch viel mit der Tradition nordamerikanischen Essens zu tun. Und wenn wir uns das anschauen, es gibt ja noch sehr, sehr viele indigene Stämme. Allein in den USA sind es weit über 500, in Kanada sind es weit über 600 und auch in Mexiko rechnen sich sehr viele zu den indigenen Ureinwohnern Amerikas. Und die Sprachen, die wir bisher gesprochen haben, Englisch, Spanisch, Französisch, das waren ja die Sprachen der Kolonialmächte, die gekommen waren aus Europa. Und nun versuchen wir sozusagen wieder den Fokus auf das Essen zu legen und auch wie gesund das ist. Es ist zum Beispiel glutenfrei, es ist laktosefrei, es ist ein Essen, was in sich sozusagen schon sehr gesund ist, was mit sehr vielen frischen und eben auch lokalen Zutaten zubereitet wird. Und in unseren Restaurants beispielsweise in Minnesota versuchen wir das eben auch einem, ja, einem größeren Publikum schmackhaft zu machen.
Sie haben mal den Begriff Ernährungssouveränität geprägt. Was bedeutet das?
Was ich damit eben meine, ist eben gerade, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, wie wir mit unserer Kultur umgehen. Und ich rede da von einem gewissen Essenssystem. Also die Welt um uns herum ist sehr, sehr wichtig. Die Pflanzen, die es gibt. Und das hat natürlich auch ganz viel mit einer Dekolonisierung zu tun. Weil die Werte, die mit der Kolonialisierung gekommen sind, waren ja, man hat uns nicht nur das Land genommen, sondern es sind diese riesigen Landflächen besetzt worden. Der Antrieb war Kapitalismus, der Antrieb war einfach nur Geld zu scheffeln. Damit ging eine gewisse Zerstörung der Umwelt, eine Zerstörung der Natur einher. Und unsere indigenen Werte sind ganz andere. Die sind viel mehr, uns ist die Gemeinschaft sehr wichtig, das Leben in der Gemeinschaft, der Respekt vor den Tieren, Respekt vor den Pflanzen, Respekt der Natur. All das ist etwas, was wir da entgegenstellen. Und da ist eben auch wichtig, dass wir ein Essen machen, was der Gemeinde oder der Gemeinschaft entspricht, die darin lebt. Also wir nennen das eben Community Food, Essen eben für die Gemeinschaft. Und das ist sozusagen ein ganz krasser Gegenentwurf eben zu dieser eher kolonialistischen Attitüde, eben mit Essen umzugehen und respektlos die Natur und das Essen letztendlich zu betrachten.
Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage, denn Sie gelten ja als richtiger Spitzenkoch. Und die Spitzengastronomie, die steht ja der indigenen Küche doch in unserer Vorstellung vielleicht irgendwie inhaltlich fast gegenüber. Also eine extravagante Cuisine hat ja mit einer bodenständigen Küche oft nicht viel gemein. Wie schafft man die Verbindung zwischen diesen beiden Welten?
So our philosophy and the work that we do is we're utilizing our restaurant as basically a tool, because the restaurant's actually a part of our non-profit, which is focused on creating food access and creating access to indigenous education, which is a non-Eurocentric viewpoint of education. So we utilize the restaurant as a tool.
Also was wir machen, vor allen Dingen eben mit unseren Restaurants, ist, wir sind ja erstens mal nicht profitorientiert. Das heißt, jegliches Geld, was wir verdienen, wird reinvestiert in lokale Produzenten. Wir arbeiten mit über 40 indigenen Produzenten zusammen, von denen wir Essen kaufen. Und Bildung spielt auch eine ganz große Rolle. Also wir bieten nicht nur Kochkurse an, sondern überhaupt Bildung. Man kann bei uns aber zum Beispiel auch Sprachkurse machen. Und Essen ist für uns eben eine Sprache. Das ist ganz zentral und geht eben gegen diese kolonialistische und auch kapitalistische Tradition, wo man eigentlich mit Essen nur Geld machen will. Also dem setzen wir etwas entgegen. Und in unserer Arbeit, die eben durch unsere Restaurants stattfindet, wo wir den Leuten eben auch Mittel geben wollen, praktisch Werkzeuge, etwas anderes zu erlernen beim Essen. Und wir versuchen uns auch auszudehnen. Wir wollen in Amerika breiter aufgestellt sein, aber der große Traum ist es auch, die kolonialen Grenzen zu überwinden, sei es nach Kanada, sei es Mexiko, aber noch viel, viel weiter bis nach Neuseeland oder Australien. Also die Ausdehnung ist schon etwas, was wir uns vorgenommen haben für die Zukunft.
Sean Sherman, thank you so much for joining us.
Thank you so much for having me.
In der Reihe Tongue and Throat Memories kommt der Sous-Chef Sean Sherman jetzt am Wochenende ins Berliner Haus der Kulturen der Welt Programm. Und Karten können Sie über die Seite des HKW bekommen. Und das Kochbuch der Sous-Chef, in dem Sean Sherman eine der ältesten und gesündesten Küchen überhaupt vorstellt, ist gerade im Kanon Verlag erschienen und kostet 38 Euro. Das royale Serienepos The Crown über das Leben von Queen Elizabeth II. Neigt sich dem Ende entgegen. Heute geht die 6. Staffel an den Start und Prinz William soll not amused darüber sein. Angeblicher Grund für Prinz Williams Ärger, die Darstellung seiner Mutter. Lady Diana soll nämlich in der Serie mehrmals als eine Art Geist erscheinen und sogar zu König Charles und Queen Elizabeth aus dem Jenseits sprechen. Die britische Yellow Press weiß zu berichten, dass Prinz William total angewidert von dieser Darstellung seiner Mutter sei. Was Sie sonst noch über die 6. Staffel wissen sollten, weiß Imke Köhler.
Ich weiß nicht, wie ich hier gelandet bin. Ich sause herum und verliere mich dabei selbst aus den Augen.
Prinzessin Diana, nachdenklich, verzweifelt, einsam. Die 6. und letzte Staffel von The Crown widmet sich zunächst einmal dem Jahr 1997. Dianas Einsamkeit findet ein Ende, als sie eine Affäre mit dem ägyptischen Unternehmer Dodi Al-Fayed beginnt.
Jetzt, wo die Fotografen wissen, dass sie über Nacht reich werden können, dürfte das Interesse am Privatleben der Prinzessin so schnell nicht abebben.
Und die Presse ist dann ständig auf den Fersen.
Netflix zeigt diese ewige Bedrängnis. Auch die Flucht von Diana und Dodi vor den Paparazzi. Nicht aber den Unfall in Paris, bei dem beide ums Leben kommen. Der Umgang mit der Trauer bringt danach die Queen unter Druck.
Vor dem Hintergrund großer Emotion hüllt sich die Königin immer noch in Schweigen.
Was wollen die Leute von mir?
Von dir! Du bist die Mutter der Nation!
Auch das Verhältnis zwischen Charles und seinen Söhnen ist ein Thema. Ebenso wie die Liebesgeschichte zwischen William und Kate, die sich Jahre später anbahnt. Netflix bringt heute zunächst einmal nur die ersten 4 Folgen auf den Markt. Die übrigen 6 werden am 14. Dezember veröffentlicht. Insgesamt behandelt diese letzte Staffel die Jahre von 1997 bis 2005 und endet mit der Hochzeit von Prinz Charles und Camilla. In den britischen Medien wird auch jetzt wieder diskutiert, inwiefern Netflix die Geschichte wahrheitsgetreu erzählt, beziehungsweise ob es vertretbar ist, es nicht zu tun. Das Königshaus selbst äußert sich nicht. Dass die preisgekrönte Serie dem Königspaar Charles und Camilla zu weiterer Beliebtheit verhilft, glaubt Robert Lacey nicht. Der Geschichtswissenschaftler ist der historische Berater von The Crown. Im ARD-Interview meinte er:
Charles' popularity ratings have picked up.
Die Beliebtheit von Charles ist gestiegen, seitdem er König ist, aber er liegt immer noch hinter William. Und wenn wir auf die Queen zu sprechen kommen, so ist das der schwache Punkt. Die Leute sind immer noch nicht richtig glücklich, Camilla mit all den königlichen Würden zu sehen. Sie erinnern sich an Diana und daran, wie schlecht Charles sie ihrer Meinung nach behandelt hat. Und wenn jetzt The Crown gezeigt wird, ruft das diese dramatischen Jahre wieder wach. Das hilft nicht.
Reminding us of those dramatic years. That isn't going to help, I think.
Die 6. Staffel hat Netflix ähnlich besetzt wie die vorherige. Diana wird weiterhin von der Australierin Elizabeth Debicki gespielt. Sie hat eingeräumt, dass die Produktion sehr tief in die Privatsphäre von Diana eingedrungen ist. Das Drama der Geschichte hat offenbar auch beim Filmteam Spuren hinterlassen. Die Szenen rund um den Tod von Diana und Dodi sollen den Beteiligten am Set die Tränen in die Augen getrieben haben.
sagt Imke Köhler über die 6. Staffel von The Crown. Ab heute zu sehen, passender Stoff für graue Novemberabende.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Ina Heidemann.
Der US-Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel wird die nächste Oscar-Verleihung moderieren. Das gab die Filmakademie bekannt. Der Moderator hat eine eigene Late-Night-Show im US-Fernsehen und war schon 2017, 18 und im vergangenen März Oscar-Gastgeber. Katharina Wilhelm.
Offenbar vertraut die Oscar Academy auf Kimmels Popularität. Seine Late-Night-Show gehört zu den beliebtesten in den USA. In diesem Jahr hatten die Oscars 18,7 Millionen TV-Zuschauer, so viele wie seit 2020 nicht mehr. Allerdings leiden die Oscars insgesamt unter einem Abwärtstrend. Immer weniger Menschen schalten ein, um die Preisverleihung zu sehen. Die Academy hatte es zwischenzeitlich sogar komplett ohne Moderator versucht.
Vor einer im mecklenburgischen Greifswald geplanten Lesung von Prinzenfrontmann Sebastian Krumbiegel ist dieser schwer bedroht worden. Wie die Veranstalterin vom Aktivzentrum Boddenhus der deutschen Presseagentur sagte, hat es über die sozialen Medien böse Kommentare gegen Krumbiegel gegeben. Es sollte demnach wohl auch eine Demonstration vor Ort geben. Da an das Zentrum auch ein betreutes Wohnen angeschlossen ist, wollte die Geschäftsführung die für morgen geplante Veranstaltung absagen. Krumbiegel erklärte, er habe sich gegen die Absage gewehrt. Er wolle sich nicht von irgendeinem Mob vorschreiben lassen, wann und wo er auftritt, sagte er. Schon in der Vergangenheit habe er immer wieder Drohungen erhalten, erklärte Krumbiegel. Die Debatte, ob die Veranstaltung abgesagt werden müsse, sei aber eine ganz neue Dimension. Trotz höherer Preise haben die Fans von Stars wie Taylor Swift, Paul McCartney, Coldplay und Apache 207 beim Ticketkauf zugegriffen und damit Eventim einen Gewinnsprung beschert. Der Umsatz schnellte in den ersten 9 Monaten um 23% auf 1,75 Milliarden Euro nach oben. Das hat der Ticketvermarkter und Eventveranstalter mitgeteilt. Firmenchef Klaus-Peter Schulenberg äußerte sich mit Blick auf das 4. Quartal zuversichtlich. Konzerte und Events würden im wichtigen Weihnachtsgeschäft erneut für starke Umsätze sorgen. Der US-Komiker und Schauspieler Kevin Hart erhält den diesjährigen Mark Twain-Preis für Humor. Das teilten die Veranstalter mit. Hart habe über mehr als 3 Jahrzehnte hinweg mit seinen ikonischen Figuren die Welt zum Lachen gebracht, heißt es. In seiner Heimatstadt Philadelphia hatte Hart seine Karriere in Comedy-Clubs gestartet. Später feierte er Erfolge in Hollywood, unter anderem in Filmen wie Ride Along, Die Trauzeugen AG oder Fast and Furious, Hobbs and Shaw.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Wer auf Facebook, Instagram und Co. Posts veröffentlicht, wird moderiert. Heißt, die Plattformen beschäftigen sogenannte Content-Moderatorinnen und Moderatoren, die alle Posts auf verbotene Inhalte prüfen, zum Beispiel auf Gewaltdarstellungen und Pornografie. Digitale Drecksarbeit kann man das wohl nennen, weil diese Jobs sehr prekär bezahlt werden und man wirklich viel verstörendes Material sieht. Ein neues Online-Game simuliert jetzt diesen Job. Es heißt Trust and Safety Tycoon und meine Kollegin, die Social-Media-Redakteurin Karen Miesenberger, hat es für uns gespielt. Hallo Karen, grüß dich.
Hi.
Ja, was ist das für ein Spiel? Wie muss man sich das vorstellen?
Trust and Safety Tycoon ist so ein browserbasiertes Game, also es ist richtig easy da das zu spielen. Es kostet nichts, man geht einfach auf diese Seite trustandsafety.fun, muss sich nicht anmelden, nichts runterladen, nicht registrieren, nichts, sondern geht da einfach raus und kann direkt loslegen. Und wenn man das spielt, dann beginnt man mit einem fiktiven Job bei einem Social Media Startup, was es auch nicht gibt, das heißt Yepper. Und am Anfang wird man da von einer namenlosen Frau begrüßt, die sich als CEO vorstellt. Und weil man so früh dabei ist, kann man dann ganz grundlegende Sachen in diesem Startup mitbestimmen. Zum Beispiel die ersten Guidelines für diese Social Media Plattform zwischen family friendly, quirky and diverse und einigen anderen Kategorien.
Und quirky ist irgendwie frech und so, ne? Also genau, wie hip oder so.
Ja, und genau. Und erstmal moderiert man dann basierend auf diesen ersten grundlegenden Guidelines Content und über die Zeit wächst die Firma dann. Und dann kriegt man auch ein bisschen mehr Verantwortung erst. Also erstmal ein kleines Team, das heißt Trust and Safety Team. und für das ist man zuständig und das wird dann sukzessive größer, dann kriegt man auch mal ein Budget und kann zum Beispiel Spam-Filter kaufen oder andere Filter und dann ja, kriegt die Plattform immer mehr UserInnen und man muss auch größere politisch relevante Entscheidungen treffen.
Oho, also eigentlich eine ganz gute Idee, was für Entscheidungen sind das zum Beispiel?
Erstmal sind das nicht ganz so schwierige. Also zum Beispiel wird da eine Person vorgestellt, ein Star namens Taylor Swift, angelehnt an Taylor Swift natürlich.
Okay.
Und von der erscheint auf einmal ein Parodie-Account auf dieser Plattform und sie beschwert sich darüber. Und
also Taylor Swift beschwert sich.
Ja, also die Fiktive aus diesem Spiel.
Ja, ja.
Und dann, genau, sie beschwert sich darüber und dann muss man darüber entscheiden, ob man diesen Account jetzt zulässt oder nicht.
Mhm.
Und ich habe mich dafür entschieden, den zuzulassen, woraufhin dann dieser Popstar sich im Fernsehen darüber beschwert hat.
Ah.
Und das wiederum hat der Plattform Promo gegeben und mehr User.
Witzig.
Und das hat halt auch Bezüge aus dem echten Leben. Also es gibt immer mal wieder Debatten um Parodie-Accounts. Zuletzt war das in Deutschland, als Elon Musk Twitter gekauft hat, da hat er angekündigt, dass Parodie-Accounts als solche gekennzeichnet werden müssen. Es gab in Deutschland auch eine große Debatte um einen Parodie-Account von Annalena Baerbock auf X.
Mhm.
Genau, und später muss man dann auch echt noch größere Sachen entscheiden. Also da ist so eine Situation, dass es in diesem Ort oder ja, das ist wahrscheinlich die USA, gibt es ein Erdbeben und die Plattform ist zu dem Zeitpunkt so groß, dass die Leute sich eben auch auf der darüber informieren und man muss dann entscheiden, sollen da Werbeanzeigen bleiben, so wie sie eh schon erstellt waren und dann neben diesen ganzen schlimmen Inhalten stattfinden. Es gibt dann Verschwörungstheorien um dieses Erdbeben. Sollen die bleiben oder soll man die löschen? Und Leute machen den so, initiieren einen Hashtag namens I am safe. Und man muss auch entscheiden, kann man das jetzt stehen lassen oder nicht?
Mhm.
Ja, so
also ich finde, ich klingt jetzt erstmal auch doch nach vergleichsweise realistischen Szenarien, oder?
Ja, das sind auf jeden Fall realistische Szenarien. Ein paar kleine Schwächen hat das Spiel auch. Also zum Beispiel ist eine Situation, dass das FBI will, dass man Daten über einen User rausrückt. Und man kann halt nur entscheiden, ob ja oder nein, aber es gibt nicht die Option, nochmal zu recherchieren, was für ein User das überhaupt ist.
Mhm.
Da gibt es auch noch ein zweites Mal, dass sowas Ähnliches vorkommt. Und mein erster Impuls war halt zu gucken, ja, wer ist denn dieser User?
Das würdest du machen in dem Job, ne?
Vermutlich.
Ja.
genau, das würde ich sonst tun, das konnte man nicht machen. Also das fand ich aber so ein bisschen eine Schwäche. Und ein weiteres Szenario, was auch ja, sehr realistisch ist, ist, dass es einen Amoklauf gibt und Leute auf der Plattform mit einem Hashtag den Täter suchen. Und das bezieht sich tatsächlich auf einen echten Vorfall, von dem man wissen muss, um ihn zu verstehen. Es war nämlich 2013 beim Anschlag auf den Boston Marathon, war es auch so, dass quasi live auf Reddit und auf 4chan nach dem Täter gesucht wurde.
Mhm.
Und es gab da auch recht schnell einen Verdächtigen, Sunil Tripathi hieß der. Und der war auch schon vorher verschwunden und ja, der wurde dann halt irgendwie online aufgetrieben. Also es gab eine Vermisstenanzeige, die online war und dann hat Reddit sozusagen einen Verdächtigen auserkannt. Es hat sich ein Subreddit gebildet, wo die Leute gesucht haben.
Mhm.
Und der war halt, ja, dann später hat sich herausgestellt, der war halt depressiv vorher und hat Suizid begangen.
Ja.
Also, und vorher wurde er aber nochmal im Internet vom Lynchmob literally als Hauptverdächtiger auserkoren. Also es ist total schrecklich, diese Geschichte.
Boah. Jetzt geht aber dieses Spiel ja eben doch vor allem, wenn ich dich richtig verstanden habe, eben um Content-Moderation. Das ist ja ehrlich gesagt auch ein Job, den du hier im Sender machst. Gibt es da Parallelen?
Ja, gibt es. Also genau, also ganz, also dieses Spiel hat so ein bisschen diese Luxussituation, dass man eher das Management macht von so einem Content-Team. Diese Firma, die dieses Spiel entwickelt hat, die hat auch schon mal ein älteres rausgebracht und in diesem älteren Spiel moderiert man direkt Content, wobei man aber auch nie die schlimmen Bilder selbst sieht, sondern immer nur so Beschreibungen davon liest.
Mhm.
Und dieses neue Spiel ist halt eher Management und dadurch auch ein bisschen weniger traumatisierend definitiv. Also es ist ziemlich Meta, man steuert halt ein Team. Also zugespitzt würde ich sagen, ich sehe nicht selbst, wie zerfetzte Leichen rumliegen, sondern ich manage das Team, das diese Bilder sieht. Und das ist natürlich ein gradueller Unterschied. Ja, aber trotzdem lernt man auf jeden Fall was über Content-Moderation.
Ja, glaube ich sofort. Aber doch nochmal zu diesem Stichwort, zerfetzte Leichen und zu deiner realen Tätigkeit, Karin, hier im Haus. Sieht man sowas wirklich gerade viel?
Ja, also ich und meine KollegInnen, die auch Community Management machen, wir machen das ja mit mehreren Leuten und das rotiert auch, können schon sagen, dass das Community Management aktuell aufgrund der Weltlage absoluter Horror ist.
Mhm.
Also das kann man nicht anders sagen. Es hängt immer stark von den Themen ab, die so in der Welt passieren natürlich und auch das, wozu wir Sachen posten, was wir dann so reinbekommen. Aber gerade mit dem Krieg beziehungsweise den verschiedenen Kriegen auf der Welt sieht man halt sehr, sehr viele Kriegsbilder und die kriegt man teilweise auch mit gar keinem Filter von Leuten direkt zugeschickt und es kursieren auch gleichzeitig viele Desinformationen, auch in Form von Bildern, in Form von Videos. dann kommt natürlich dieses Grundrauschen von Hasskommentaren dazu, die eh auch je nach Nachrichtenlage total krass sein können. Und ja, also ja, und im Zuge des Krieges halt auch Fotos und Videos von toten Menschen, toten Babys etc. Eine Sache, die ich ganz wichtig dabei finde, ist, das ist nicht vergleichbar mit der Moderation bei den Plattformen selbst. Also im Vergleich zu den Leuten, die wirklich zum Beispiel in Kenia angestellt sind und für Facebook direkt moderieren auf der Plattform, die sind schneller als wir sozusagen. Also die moderieren in der Zeit, man postet was, man veröffentlicht das, dann gucken die da drauf und dann wird es erst freigeschaltet. So hat mir das mal eine Person, die bei TikTok arbeitet, erklärt.
Mhm.
Genau, und das ist halt viel prekärer. Also die sehen halt noch mehr Sachen, die viel krasser sind, und die werden auch auf jeden Fall schlechter dafür bezahlt, je nachdem, wo sie sind.
Mhm.
Genau, aber trotzdem, und die haben halt auch andere Richtlinien. Als zum Beispiel wir als Sender, wir sind halt öffentlich, als öffentlich-rechtlicher Sender haben wir andere Grundlagen, auf denen wir moderieren, als ein gewinnorientiertes Unternehmen wie Meta.
Wo es eben doch nochmal viel mehr um Clickbaiting geht und so, ne?
Ja, also genau, also wo es halt einfach darum geht, Geld zu machen im Endeffekt. Und das ist bei uns natürlich anders. Und wir haben halt eine journalistische Sorgfaltspflicht, die unterscheidet sich aber ja stark von dem, was die Firmen das halt machen.
Nochmal zurück zu diesem Spiel Trust and Safety. Würdest du denn jetzt sagen, unterm Strich Top oder Flop, Empfehlung oder nicht?
Ja, ich fand es echt ganz gut, muss ich sagen. Also es ist kurzweilig, man spielt da maximal eine Stunde. Ich wurde nach 45 Minuten oder so rausgekickt. Das entsprach dann 3 Jahren Tätigkeit in diesem fiktiven Startup. Und es lag daran, dass meine ModeratorInnen zu langsam waren, weil ich habe bei allen möglichen Problemen immer versucht, sorgfältig zu sein und dann immer nochmal reinzugucken und so. Und dann waren die zu langsam, um das große Kommentaraufkommen zu bewältigen. Also wahrscheinlich wäre ich keine gute Unternehmerin. Hm. Aber das Gute ist halt auch wirklich, dass man sich für mit so einer Bandbreite an Themen beschäftigt und auch eben diese Konflikte moderiert, diese Nachrichtenlagen, diese fiktiven hat, die sind total realistisch. Und ja, bei mir hätten halt Lösungen sein können, dass ich mich für Outsourcing entscheide oder dafür rechte Accounts zuzulassen. Das wollte ich aber nicht, dann bin ich pleite gegangen. Wenn ich nicht pleite gegangen wäre, dann und nicht rausgekickt worden wäre und das Spiel wirklich zu Ende gespielt hätte, dann hätte ich entweder dort weiterarbeiten können, meine eigene Firma gründen, zur Regierung wechseln als Beraterin oder früh in Rente gehen
auch
können.
Schön.
Ja, kann man nicht verübeln, aber so weit bin ich halt leider nicht gekommen.
Karen Miesenberger aus unserer Online-Redaktion über das Spiel, das Sie gratis unter trustandsafety.fun finden. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Deutschsprachige Rapmusik ist aktuell wieder sehr erfolgreich. Sie steht hoch im Kurs bzw. in den Charts. Dafür verantwortlich ist vor allem die Plattform TikTok und ein neuer techno-beeinflusster Sound. Wir reden also über eine andere Art Deutschrap als zur letzten Hochphase, als so Straßenrapper wie Capital Bra für Verkaufsrekorde gesorgt haben. Neu ist auch, dass andere Drogen in den Texten thematisiert werden. Mein Kollege Mathis Rabe hat sich damit mal eindringlicher befasst mit dem Thema Drogen im aktuellen Deutschrap.
Kita und Krawall, meine Nase ist wund.
Keta und Krawall. Dieser Titel von Iki Mel fasst eine ganze Gruppe aktueller Rapstars gut zusammen. Der Song hat sein Publikum via TikTok gefunden, genauso wie die Durchbruchssongs von Domiziana oder von Baby Benz. Und was diese Künstlerinnen noch gemeinsam haben? Techno-beeinflusste Beats und eine Vorliebe für Partydrogen. Die Speerspitze von dieser Szene ist der Berliner Rapper Shi-Agu.
Und jetzt sind deine Eltern zornig, weil ich bin ein schlechtes Vorbild.
Shi-Agu rappt über Drogen gerne in Form von Wortspielen. Alle sind drauf, aber wir machen kein Gruppenbild. Oder die Leute klatschen wie ein Teil. Der Grund für diesen Trend zu Techno-Beats und Partydrogen, es ist die Generation, die 2 Jahre Jugend und Feiern gehen an die Corona-Pandemie verloren hat.
Das sehen wir insgesamt eigentlich bei fast allen Menschen. Je jünger, desto stärker, desto höher scheint das Bedürfnis an Nachholbedarf.
Das ist Andrea Piest, Leiterin des Berliner Projekts Sonar, das eine Partydrogensprechstunde anbietet und Aufklärungskampagnen organisiert. Was in der Rapmusik dargestellt ist, diese Post-Corona-Stimmung, entspricht auch den Beobachtungen aus ihrem Arbeitsalltag.
Dass es da in den ersten Monaten ein sehr egozentriertes Feiern gab, sodass die Leute wirklich darauf bedacht waren, eher ihre eigenen Bedürfnisse durchzusetzen.
In den Rap-Texten spielt eigentlich Gemeinschaftsgefühl, das Feiern in der Gruppe eine große Rolle. Aber auch die Eskalation. Das kann ein Widerspruch sein. Je mehr man konsumiert, desto weniger ist man in der Lage, aufeinander Acht zu geben.
Eskapaden, Eskalation,
S-K-I-A-G-G. Drogen, die besonders häufig in den Texten vorkommen, sind Ketamin und Ecstasy.
Ketamin war ja vorher schon sehr verbreitet, vor allen Dingen in der Clubszene auch, und hat ja so einen leichten antidepressiven Effekt. Da haben wir natürlich auch die Vermutung, dass das so ein funktionalisierter Gebrauch tatsächlich ist, um auch ja in der Clubnacht nicht unbedingt an die Sorgen zu denken, die man so im Alltag hat.
Drogen in der Rapmusik, das ist natürlich nichts Neues. Auch nicht in den Charts. Kokaina, Kokaina, Flex aus Peru oder Costa Rica. Im Straßenrap haben Drogen eine große Rolle gespielt. Und nicht nur, sie zu verkaufen, so wie hier bei Miami Yassin. Aber die Straßenrapper galten besorgten Eltern und Lehrern eh immer als Schmuddelkinder. Die Themen Kriminalität und Handel haben das Thema Drogen gerahmt. Chiago dagegen kommt aus dem beschaulichen Berlin-Wilmersdorf, hat einen Song mit Otto Waalkes gemacht. Einer aus der Mitte der Gesellschaft. Wilmersdorf ist so wie K, ich bring es auf die Karte. Auch das Drogeninventar hat sich verändert. Die Droge GHB, kurz G, ist dieses Jahr zum ersten Mal prominent in Texten aufgetaucht. Der Song Baby Blizzard von Baby Benz behandelt die Beziehung zu einer Person, die GHB konsumiert. Sie scheint dem aber skeptisch gegenüberzustehen. Auch in Chiagos Texten ist G-Konsum, im Gegensatz zu anderen Drogen, nichts, was er selbst tut, sondern nur etwas, das er beobachtet. Im Club sind Opfer, die draußen auf G machen. Du willst nicht wissen, was die hier auf G machen. Trotzdem, viele HörerInnen haben womöglich durch diese Texte erst gelernt, dass es G überhaupt gibt. Was muss man zu dieser Droge wissen?
Es gibt natürlich einen Unterschied zu anderen Substanzen, weil gerade G eine ganz, ganz hohe Konsumkompetenz erfordert. Man muss sehr genau dosieren. Man sollte auf jeden Fall auf den Konsum von Alkohol verzichten, weil wir ja auch wieder diese Situation haben, dass sich dann die Wirkung potenziert, dass man dann relativ schnell bewusstlos ohnmächtig werden könnte und an einer Atemdepression tatsächlich verstirbt.
Wenn man im Umgang mit G keine Übung hat, dann ist eine Fehleinschätzung sehr viel gefährlicher als bei anderen Drogen.
Dass man beispielsweise unter Einfluss von G die eigenen Grenzen nicht mehr ganz so gut einhalten kann, gerade was Sexualität betrifft, und auch nicht die Grenzen anderer.
Drogen wie G sind aus der Techno-Szene in die Rap-Musik übergeschwappt. Das hat mit einer Vermischung der Subkulturen zu tun. Früher wollten die Hip-Hopper und die Rocker auf dem Schulhof nichts miteinander zu tun haben. Und Subkulturen hatten auch ihre eigenen Drogen. Die TikTok-Generation dagegen ist scheuklappenfrei. Und ihre Musik bildet das ab. RapperInnen sind also nicht schuld daran, dass junge Menschen Drogen nehmen. Sie sind Teil davon. Die Frage nach der Vorbildfunktion muss man trotzdem stellen, findet Andrea Piest von Sonar.
Gerade auf TikTok ist es ein riesengroßes Thema, wo halt nicht darüber nachgedacht wird, dass das ganz junge Leute vielleicht auch sehen, die eben noch nicht so kompetent sind im Umgang. Da würde ich mir so ein bisschen mehr soziale Verantwortung wünschen.
Vorsicht, nicht nachmachen, bitte nicht nachmachen. Im Park mit Arzten trinke Wodka aus der Glasflasche. Bitte nicht nachmachen, doch eine Tatsache. Jetzt ist mein Konto siebenstellig bei der Sparkasse. Ching.
Keta und Krawall, Mathis Rabe war das